Ja, schön wieder hier zu sein. Ich war ein paar Wochen unterwegs, darf berichten, dass wir eine schöne Jugendfreizeit hatten, einen ausführlicheren Bericht, der folgt noch, aber wir sind alle gesund und munter wieder da, wie man sieht. Danach haben wir noch einen schönen Urlaub verbringen dürfen, aber jetzt freue ich mich auch, als ich morgen aufgewacht bin, war so das Gefühl, ach, wieder nach Hause kommen. Also nicht nur in meine Wohnung, sondern auch in meine Gemeinde, in diese Gemeinde, irgendwie ja, geistlich zu Hause zu sein. Das ist schön, ja, so einen Ort zu haben, wo man Gott begegnen kann, wo wir einander begegnen können. Ja, insofern schön, euch alle zu sehen. Ich bete vor der Predigt. Mein Vater, ich danke dir, dass wir uns in deinem Haus versammeln dürfen. Ich danke dir, dass deine Zusage gilt, dass du mitten unter uns bist, dass du uns liebst. Ja, und dass du uns heute begegnen möchtest. Tu du dies Wunder, sprich du jeden Einzelnen dort an, wo er gerade steht. Amen. Ja, in der Predigt heute möchte ich so ganz lose Fortsetzung machen mit dem Thema, was Andreas die letzten Wochen ja hier begonnen hat. Andreas hat über das Thema Anbetung gesprochen und ich möchte heute da anknüpfen. In der letzten Woche, wer da war, hat mir die Predigt von Andreas angehört, hat er sehr eindrücklich geschildert, wie Jesus von seinen Jüngern ja, Anbetung bekommen hat. Und dann kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten, Mensch, das geht doch nicht. Da hat Jesus gesagt, wenn sie aufhören, mich anzubeten, dann werden die Steine schreien. Und er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, guckte hier so rum und sagte, Mensch, ich hoffe doch, dass diese roten Backsteine nie schreien müssen, weil wir lauter sind, weil wir Gott anbeten. Und ich denke, es ist eine schöne Überschrift auch für diese Predigt. Ich möchte heute ja, bei dem Thema Anbetung den Adressaten unserer Anbetung, unseres Lobpreises in den Blick nehmen, Gott selber. Und uns fragen, ja, für wen machen wir das eigentlich? Na, Anbetung funktioniert ja nicht in einem luftleeren Raum, es ist nicht einfach nur nette Lieder singen oder ähnliches, sondern wir hoffen und wir suchen Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Und darüber möchte ich heute predigen. Als Predigttext habe ich vielleicht einen etwas ungewöhnlichen Text für das Thema Anbetung rausgesucht, nämlich das zweite Gebot aus dem zweiten Buch Mose 20, Vers 4. Wir können das mal zusammen lesen. Du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen. Also vielleicht mag der eine oder andere sagen, Mensch, was hat das jetzt mit Anbetung zu tun, das zweite Gebot? Aber ich hoffe, dass ich es im Laufe der Predigt ein wenig entfalten kann, denn ich glaube, dass in diesem Gebot eine ganz wichtige Grundwahrheit für Anbetung drinsteckt, die es gilt wahrzunehmen. Ich weiß nicht, wer dieses Gebot kennt. Wenn man sich diesem Gebot irgendwie nähert, dann stellt man ja erstmal fest, dass es darum geht, dass Gott angebetet werden will und nicht etwas anderes. Also dieses Gebot wird immer auch als Gebot genommen, um zu sagen, Götzendienst, dein Herz an etwas anderes zu hängen, ist nicht richtig und ist nicht gut. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, heißt es direkt in dem Gebot davor. Aber ich glaube auch grundsätzlich spricht das zweite Gebot davon, sich kein Bild zu machen, kein Gottesbild zu machen. Wenn man so ein bisschen die Reformation anguckt, gerade Zwingli und Calvin, die sich dann von Luther so ein bisschen abgespalten haben, haben sehr, sehr stark darauf gedrängt, ja, kein Bild von Gott oder auch überhaupt kein Bild anzufertigen. Und wenn wir hier mal im Kirchenrund herumgucken, dann hat das schon seinen Grund, dass wir rote Backsteine und durchsichtige Fenster haben. Wir leben in dieser Tradition, wo man eben halt kein Bild von etwas machen wollte. Aber was ist denn verkehrt daran? Was ist denn so schlimm daran, sich ein Bild zu machen, ein Bild von Gott zu machen? Und was hat das eigentlich mit Anbetung zu tun? Ich glaube, das ist die Frage, die ich gerne mit euch heute klären möchte. Zum Einstieg, um zu zeigen, was das Problem von einem Bild ist, von einem Bild von Gott, möchte ich gleich einen kleinen Witz erzählen. Ich glaube, das Problem eines Bildes ist letztendlich seine Festlegung, seine Endgültigkeit, sein ja, Absolutheitsanspruch, den so ein Bild irgendwie mit sich bringt. Folgender Witz. Eines Tages beobachtet eine Mutter ihre Tochter Anna, wie sie umgeben von Buntstiften am Küchentisch sitzt und ein Bild malt. Was malst du denn Schönes, meine Kleine, fragt die Mutter ihre Tochter. Gott, sagt Anna. Ach Schätzchen, Gott kann man doch nicht malen. Kein Mensch hat eine wirkliche Vorstellung davon, wie Gott ist, erwiderte die Mutter. Na, erwiderte die Tochter, dann warte noch 5 Minuten, bis ich fertig bin. Vielleicht ein bisschen naiv, aber irgendwie ja auch wünschenswert. Wer würde das nicht gerne, so ein Papier nehmen und Gott definieren? In 5 Minuten Gott einfach festlegen und zu sagen, ey, so ist Gott. Fertig. Guck mal, Mama, so sieht Gott aus. So ist Gott. So ist mein Gott. Doch ich glaube, genau darin, in diesem Versuch, Gott festzulegen, zu definieren, liegt die Gefahr, ja letztendlich nicht Gott selbst, sondern eben dieses Bild, was ich mir von Gott mache, anzubeten und damit eigentlich eine echte Begegnung mit Gott zu verpassen. Ich habe euch mal 4 Bilder mitgebracht, 4 Bilder von mir selbst. Ich fange mit dem ersten an. Ich will mich mal fragen, wenn ihr mich jetzt nicht kennen würdet, wer ist das? Was würdet ihr sagen, was das für ein Mensch ist? Mal so laut reingerufen, ja? Verrückter Professor, danke. Ja, also bestenfalls ein Arzt der RWTH Aachen, vielleicht ein Hochstapler, vielleicht ein verrückter Professor, man weiß es nicht. Gucken wir uns das nächste Bild an. Was ist das für ein Typ? Das ist ein echter Abenteurer, das ist ein Mountainbiker, das ist jemand, der draußen zu Hause ist. Genau, das nächste Bild. Ein Holzwurm, ein Ökoaktivist, ein Baumliebhaber, man weiß es nicht so genau. Was macht der Kerl da eigentlich? Genau, und das nächste. Ja, irgendwas Frommes. Man weiß nicht, was der da tut. Ja. Wenn ihr mich jetzt persönlich kennt, dann werdet ihr wissen, danke Jörg übrigens, kannst du wieder Bilder wegmachen, werdet ihr wissen, dass diese 4 Bilder nur eine Momentaufnahme darstellen. Mich ja nicht vollständig beschreiben, sondern bestenfalls vielleicht 1 Sekunde, 1 Stunde, einen Aspekt meines Lebens beschreiben oder vielleicht noch nicht mal der Wahrheit entsprechen. Ich glaube, das ist das Problem von einem Bild, dass man mit dem Bild eben halt, ja, einen Zustand einfriert, der eben aber nicht das Ganze zeigt, mit dem eben keine persönliche Begegnung möglich ist. Wer mich wirklich kennenlernen will, der sollte nicht Bilder von mir gucken, sondern der sollte mich zum Abendessen einladen, mit mir eine Mountainbike-Tour machen, komische Klamotten anprobieren, Bäume umarmen, keine Ahnung was. Da kann man sich kennenlernen, aber eben nicht, ja, sich ein Bild machen aufgrund eines Bildes. Ich glaube, sich ein falsches Bild zu machen, kann sogar gefährlich sein. Und ich nehme euch eine kurze Geschichte mit, die ich jetzt im Urlaub erlebt habe, mit meinem Bruder und mit seinem Freund, die das irgendwie für mich nochmal sehr, sehr stark versinnbildlicht hat. Wir waren in der Bretagne direkt am Meer, also wirklich so fußläufig, 1 Meter bis zum Strand. War wunderschön. Jörg zeigt uns mal unseren Strand. Ja, so sah das aus. Also nicht, um euch jetzt neidisch zu machen. Ja, aber es war wirklich schön. Und was ich total überraschend fand, ist der Atlantik. Und der ist total ruhig da. Also wenn man so guckt, da ist kaum eine Welle zu sehen. Und das war wirklich fast 2 Wochen lang so. Und mein Bruder war mit mir im Urlaub, der hatte noch einen Freund dabei und die hatten ihre Kajaks dabei. Wir fahren alle gerne Kajak. Und vorgelagert vor unserem Urlaubsort liegen die Glenan-Inseln. Ich weiß nicht, wer schon mal da war, soll sehr schön sein. Und die beiden hatten den Plan, mit dem Kajak übers offene Meer, das sind so 10 bis 12 Kilometer, eben halt zu diesen Inseln zu fahren. Und wenn mein Bruder einen Plan hat, dann bleibt es nicht beim Plan. Also er hat diesen Plan auch in die Tat umgesetzt, ist also rübergefahren. Und das Meer war sehr ruhig, es war überhaupt kein Problem. Und dann sagte der Wetterbericht aber zum nächsten Tag, dass ein Sturm kommen sollte. Und die haben das glücklicherweise rechtzeitig noch mitbekommen und sind morgen schon ganz früh aufgestanden zurückgekommen. Das war schon relativ krass, denn am Abend sah das Meer so aus. Gleicher Strand, gleiche Geschichte. Und ich glaube, da wären wir zum kleinen Kanu auf dem offenen Meer schon relativ kritisch unterwegs gewesen. Und das war für mich nochmal so ein Bild zu sagen, ja, ey, welches Bild habe ich eigentlich von Dingen? In diesem Fall von dem Meer, so ein kleiner, harmloser Ozean, ne, wo meine Kinder drin gespielt haben, auf einer Luftmatratze gelegen haben und im nächsten Moment irgendwie eine Urgewalt, ja, die auch ein Stück weit gefährlich werden kann. Also sich ein falsches Bild zu machen oder sich vielleicht auch nur ein einseitiges Bild zu machen, ja, da steckt eine Gefahr drin oder es lässt mich zumindest nicht den gesamten Sachverhalt erkennen. Ich glaube, wenn ich zum 2. Gebot zurückkehre, dann will mich das 2. Gebot davor bewahren, ja, ein falsches oder ein einseitiges Bild von Gott, ja, zu haben, zu halten, zu machen. Ja, Gott, könnte man sagen, in eine Schublade hineinzustecken, vielleicht sogar in meine Schublade hineinzustecken. Und dabei geht es, glaube ich, nicht so sehr, das haben, glaube ich, Zwingli und Calvin ein bisschen falsch verstanden, um Kunst, um Darstellung, sondern es geht viel, viel mehr um das, was in meinem Kopf, was in meinem Herzen ist. Was ist meine Vorstellung von Gott? Was ist meine Vorstellung davon, wie Gott ist, wie Gott sein, zu sein hat? Und ich glaube, Das ist ja recht menschlich, sich eine Vorstellung von Dingen zu machen, ein Bild von Dingen zu machen. Ja, sie vielleicht auch ein Stück weit ja, in die Hand zu bekommen, Gott habhaft zu werden. Ich habe ein bisschen so überlegt, was für Bilder oder wie kann eigentlich ein Bild von Gott in meinem Leben entstehen, in eurem Leben entstehen. Ich glaube, als allererstes fällt mir da ein die Erziehung. Ich weiß nicht, in welchem Elternhaus ihr aufgewachsen seid, wie in eurem Elternhaus von Gott geredet wurde. Vielleicht bist du mit einem Gottesbild aufgewachsen, von einem Gott, der auf jeden Fehler, den du machst, sieht. Der ganz genau guckt, was du machst. Und immer wenn du was falsch machst, hast du schon dieses Gefühl, da steht Gott und hat seinen Zeigefinger erhoben und sagt, das wird nicht gut ausgehen. Ich erinnere mich noch an ein Lied, was ich als Kind... Danke, Martin. Das ist eine Macht, Martin, die ich auch gerne hätte. Ich erinnere mich noch an ein Lied aus meiner Kindheit, da hieß es, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleine Hand, was du tust und ähnliches. Also man kann mit einem Gottesbild aufwachsen, was einem Angst macht vor Gott. Und das Gefühl hat, da sitzt einer hinter mir und der beachtet ganz argwöhnisch, was ich tue. Vielleicht ist dein Bild von Gott auch geprägt von deinen bisherigen Erfahrungen, die du selber in der Kirche mit Gott, mit anderen Menschen gemacht hast in Bezug auf Glauben und Gott. Vielleicht langweilige Gottesdienste, kalte Kirchenräume, unbequeme Bänke und Musik zum Weglaufen. Ein Gottesdienst, in dem ja, Gott vielleicht bestenfalls das Prädikat netter alter Mann, der nichts mit meinem Leben zu tun hat, bekommt und sagt, ja, kann man, muss man aber nicht. Vielleicht ist dein Bild aber auch von dem geprägt, was andere über ihn sagen. Vielleicht hast du ganz viele Freunde, die sagen, ey, Gott ist so super und ich erlebe den so toll und alles, was ich mit Gott mache, ist so beeindruckend. Und du hechelst diesem Bild, was andere dir von Gott erzählen, immer ein Stück weit hinterher und merkst, ich komme da gar nicht ran, ich erlebe das nicht. Da ist irgendwie so eine große Differenz und es bleibt eine große Frustration. Und ich glaube, zuletzt kann unsere Vorstellung von Gott, unser Bild von Gott ganz stark davon beeinflusst sein, wie wir Gott gerne hätten. So jemand, der da ist, wenn es mir mal schlecht geht, der ansonsten nicht viele Forderungen an mein Leben stellt, der mich eigentlich in Ruhe lässt, der mich mein Leben leben lässt. Wenn was falsch ist, sagt er Schwamm drüber und wenn ich ihn brauche, ist er immer da. Wunderbar, oder? So ein Gott. Und ich glaube, es spielt keine Rolle, welches Bild wir haben, welches Bild du von Gott hast. Das Problem an jedem dieser Bilder ist, dass ich diesem Bild nicht begegnen kann, dass es starr ist, dass es nicht lebendig ist. Ja, dass ich letztendlich in diesem Bild, könnte man sagen, nur mir in meiner eigenen Vorstellung begegne. Ich weiß nicht, ich habe mir das bei uns zu Hause so vorgestellt, als Jugendreferent bin ich immer relativ häufig mal für ein paar Tage weg, irgendwelche Freizeiten, die ich leite. Da habe ich gedacht, manchmal findet meine Frau das blöd. Manchmal finden die Kinder das blöd, dass Papa nicht da ist, dass der Mann nicht da ist. Und jetzt könnte meine Frau ja auf die Idee kommen, weißt du was, ich mache mir so eine Wachsfigur. Ja, so eine Wachsfigur, die so aussieht wie Samuel, genauso wie Samuel. Naja, wobei, wenn man schon mal anfängt, vielleicht mache ich sie ein bisschen größer. Ja, ein bisschen muskulöser noch. Ja, ich weiß nicht, wie deine Vorstellungen sind. Ja. Ja, und das hätte ja Vorteile. Samuel wäre wieder zu Hause, ja, stellt keine Forderungen, rülpst nicht, nervt nicht. Ja, alles wäre gut. Das Bild ist da, aber letztendlich fehlt eben das, was eine Person ja ausmacht. Eine Begegnung ist nicht möglich. Und ich glaube, das ist bei Gott eben genauso, dass da, wo ich nur ein Bild habe, diese Begegnung nicht möglich ist, ich nur eine Wachsfigur dort stehen habe. Ich glaube, in diesem Beispiel, Wachsfigur Samuel, leuchtet das sehr, sehr stark ein, dass das irgendwie, dass da was fehlt. Und bei Gott fällt uns das, glaube ich, deutlich schwerer wahrzunehmen, welche Bilder wir vielleicht auch im Kopf haben. Bereits im Alten Testament, ziemlich direkt nachdem das Volk dieses zweite Gebot erhält, begegnet uns in der Geschichte vom goldenen Kalb ja dieser Wunsch, Gott letztendlich habhaft zu werden, Gott letztendlich ja, auf unser Bild zu reduzieren. Ich will euch kurz in die Geschichte mit hineinnehmen. Das Volk Israel lagert am Berg Sinai. Ihr Führer Mose war auf den Berg gestiegen und sollte von Gott eben genau diese 10 Gebote, das Gesetz, den Bund von Gott erhalten. Aber er war dort sehr lange und das Volk wurde unruhig. Na, ihr Führer war weg, sie wussten nicht so richtig, was passiert. Und sie bedrängten Moses Stellvertreter, Aaron hieß der Mann, und sagten zu ihm: Auf, Aaron, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Und Aaron geht auf ihre Forderung ein und nimmt den Schmuck, den sie tragen, alles aus Gold, und fertigt daraus ein goldenes Kalb. Ich habe euch das hier an die Wand gepinnt. Sie machen sich ein Bild von Gott. Es ist gar nicht so, dass sie mit diesem Bild Gott unbedingt ersetzen wollten, sondern sie versuchen die Eigenschaften, das, was sie an Gott im Moment so vermissen, weil Mose als Repräsentant nicht da war, ein Stück weit zu festzuhalten und irgendwie in ihre Nähe hineinzuholen. Sie sprechen sich selbst: Das hier sind deine Götter, Israel. Das sind deine Götter, die dich aus Ägypten befreit haben, aus der Gefangenschaft. Also das, was Gott für sie getan hat, die große Tat, versuchen sie festzuhalten, zu konservieren und zu sagen: Genau so einen Gott brauchen wir. Einen, der uns immer befreit, einer, der vor uns hergeht, einer, der uns Sicherheit und Stärke gibt und der auch noch gut aussieht. Ja, der schimmerte, das war herrlich anzusehen. Aber es war eine Wachsfigur. Eine Begegnung war nicht möglich. Und das war das Problem. Ich glaube, das zweite Gebot möchte uns vor all diesen Bildern bewahren, möchte uns vor unserer Festlegung Gottes bewahren. Und ich glaube, überall da, wo unser Glaube unter dieser Festlegung leidet, wo wir spüren, dass unser Gottesbild sehr eng ist, sehr eingeschränkt ist, wo wir so Wachsfiguren oder so goldene Kälber in unserem Gottesbild entdecken, ja, da dürfen wir sie zerstören, da dürfen wir sie einschmelzen, da dürfen wir uns davon trennen. Und das, was erstmal wie ein Verlust aussieht, weil uns dieses Gefühl von Sicherheit, da ist ein Kalb, da ist jemand, den ich anfassen kann, den ich ansehen kann, das, was uns wie ein Verlust erscheint, glaube ich, kann uns die Möglichkeit bieten, Gott wirklich selbst und ganz persönlich zu begegnen. Guckt mal in die Bibel hinein, wie Gott sich selbst beschreibt, dann fällt einem vor allen Dingen genau dieser Beziehungsaspekt, dieser Wunsch auf Begegnung zu Menschen auf. Als Mose bei seiner Berufung am brennenden Dornbusch Gott fragt, wie er Gott vorstellen soll, wer dort zu ihm gesprochen hat, sagt Gott zu ihm, dass er sagen soll: Yahweh, J-H-W-H, das ist derjenige, der dich geschickt hat. Die Juden, für die war dieser Name so heilig, so unaussprechlich, so unbeschreiblich, dass sie versucht haben, ihn immer zu ersetzen und an dieser Stelle gar nicht von Gott zu sprechen. Gott zeigt an dieser Stelle, dass er sich auch beim Namen nicht so wirklich festlegen lässt, dass er immer überraschend bleibt, dass er dynamisch bleibt, und selbst beim Namen irgendwie nicht einzufangen ist. Versucht man dieses Yahweh zu übersetzen, dann kommt man letztendlich immer nur zur Annäherung, die ich euch hier mal so ein bisschen aufgeschrieben habe. Also man kann dieses Kunstwort Yahweh übersetzen mit Ich bin. Man kann es auch übersetzen mit Ich bin da oder Ich bin das, was ich bin. Oder noch globaler, ich bin das Sein. Ich bin der für euch da sein wird, wie dieser Beziehungsaspekt. Und ich werde sein, der ich sein werde. Also in die Zukunft gerichtet. Also Gott lässt sich hier auch bei seinem Namen irgendwie nicht einfangen, nicht in ein Bild pressen, sondern er bleibt eben halt ein Stück weit unverfügbar. Sorry. Das Spannende ist dann, wenn wir im Alten Testament nachlesen, dann liefert das Alte Testament letztendlich die Geschichten zu all diesen begrifflichen Annäherungen. Sie zeigt Gott immer wieder in der Begegnung von Menschen als den lebendigen Gott. Derjenige, der an Menschen interessiert ist, derjenige, der in die Geschicke von Menschen eingreift und ein Stück weit Weg mit Menschen geht. Er macht sich in der Geschichte des Volkes Israel, in der Geschichte von Menschen eben erfahrbar und wendet sich uns Menschen immer wieder liebevoll zu. Wenn wir so die Bibel durchgucken, und deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch die Bibel zu lesen, dann entdecken wir eben halt eine Fülle von Bildern. Nicht ein Bild von Gott, sondern eine Aneinanderreihung von verschiedenen Bildern, die immer davon sprechen, welche Erfahrungen Menschen mit Gott gemacht haben. Also man kann sagen, jedes dieser Bilder ist ein Produkt der Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben. So ähnlich wie in meinen 4 Fotos. Das ist alles irgendetwas von mir. Aber jedes einzelne Bild beschreibt mich natürlich nicht, sondern nur ein Teil von mir, nur ein Moment. Und indem ich eben diese vielen verschiedenen Bilder wahrnehme, das, was andere Menschen mit Gott erlebt haben, begegnet mir Gott. Wenn David in Psalm 32 schreibt, dass ihm seine Schuld vergeben worden ist, dann bietet er uns dieses Bild, dass wir einen gnädigen Gott haben, der unsere Schuld vergibt, an. Wenn das Volk Israel sagt, Mensch, wir haben einen Gott, der uns befreien kann aus der Sklaverei, der so mächtig ist, ein weiteres Bild. Das Bild vom Hirten, ein Gott, der sich für uns einsetzt, der für uns sorgt und so weiter und so fort. Gucken wir ins Neue Testament, liefert Gott uns ja vielleicht das Bild, das zentrale Bild, das alle anderen Bilder einholt, ja vielleicht überholt oder auslegt. Und dieses Bild hat Gott selbst gezeichnet, indem er in Jesus auf diese Welt kam. Indem er Mensch wurde, hat er uns gezeigt, wer er ist und hat uns sich selbst zur Beziehung angeboten. In Johannes 14 heißt es, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich, sagt Jesus. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an kennt ihr ihn, ihr habt ihn gesehen. In Jesus bietet Gott uns ein Bild von sich an. Und ich glaube, es ist kein neues goldenes Kalb, keine neue Wachsfigur, sondern es ist letztendlich Gottes ausgestreckte Hand zu jedem von uns, zu unserem Leben. Eine Einladung, diese Beziehung anzunehmen, die Gott uns bietet. Auch bei Jesus entdecken wir eben genau das, dass er jeder Festlegung ausweicht, dass er sich nicht festlegen lässt. Am deutlichsten ist das bei der Speisung der 5000 zu sehen. Jesus macht aus ein paar Broten und ein paar Fischen, ja, macht er, dass 5000 Menschen satt werden. Und das Volk ist total begeistert und sagt, ey, werd du unser König. Weil das wäre ja praktisch, ne? So ein König, der Brot und Fische machen kann, ne? Der sich um die Versorgung des Volkes kümmern könnte. Und dann heißt es nur, und Jesus entzog sich ihnen. Jesus lässt sich nicht festlegen, genau wie im Alten Testament Gott nicht. Jesus bleibt eben ein Stück weit unverfügbar, aber er bietet uns ein perfektes Bild von Gott, von der Liebe Gottes zu uns. Dieses Bild, ja, stellt Jesus selbst erst am Kreuz von Golgatha fertig. Als er ausrief, es ist vollbracht, ja, stellt er dieses Bild, das Gott uns von sich selbst geben möchte, fertig. Ich glaube, im Sterben für uns, im Tragen unserer Schuld, zeigt er Gott in seiner ganzen Zugewandtheit zu mir, zu euch, ja, zeigt er Gottes Liebe. Er zeigt, dass Gott auch heute uns Menschen nicht aufgegeben hat. Dass er auch heute noch lebendig ist und eben in der Geschichte oder konkreter in meiner Geschichte und in deiner Geschichte erfahrbar ist und erfahrbar sein möchte. Warum ist das wichtig für Anbetung? Was bringt uns das, wenn wir jetzt gleich mit Marc und Claudia zusammen singen und Gott versuchen, in Liedern irgendwie auch zu begegnen? Ich hätte gesagt, es ist eine Grundvoraussetzung, sich kein Bild von Gott zu machen für die Anbetung. Ich glaube, dass dieses zweite Gebot uns davor bewahren möchte, ja, einen starren, einen eingefrorenen, vielleicht einen toten Glauben zu haben. Sondern es möchte uns immer wieder einladen in eine persönliche, in eine lebendige Begegnung mit Gott. Und das ist immer wieder neu. Das ist nicht so wie gestern, nicht so wie vorgestern, nicht so wie es schon mal war, sondern jeden Tag neu. Gott möchte uns heute begegnen. Vielleicht anders als gestern, sondern da, wo du gerade stehst, mit der Erwartung, die du hast, mit den Fragen, die du vielleicht auch hast. Und ich glaube, das geht nur dann, ja, wenn ich den Mut habe, ein Stück weit Gott Gott sein zu lassen und ihn nicht in meine Schublade presse, ihn nicht auf mein eigenes Wunschbild, auf eine eigene Wachsfigur reduziere. Das Gute ist, Gott ist zu allen Zeiten der Gleiche. Stets will er uns begegnen, er will uns immer wieder überraschen, er will uns immer wieder Neues geben, Neues schenken. Er ist auch bis heute an uns interessiert und möchte ja ein Stück weit in unserer Lebensgeschichte präsent sein. Ich hätte schon gesagt, die Bilder, die die Bibel uns anbietet oder auch das, was wir in den Liedern singen, die können eine Hilfe sein, Gott ein Stück weit zu begreifen, uns in diesen Bildern, in dieser Vielfalt, ja, Gott zu nähern. Aber wir sollten Gott nicht auf eines dieser Bilder reduzieren. Vielleicht in Analogie zu der ersten Geschichte, zu dem Witz, abschließend eine ähnliche Geschichte. Die kleine Anna hat sich ja 2 Stunden in ihr Zimmer zurückgezogen. Ihre Mutter wundert sich schon, warum es so still ist. Da kommt Anna plötzlich aus dem Zimmer geschossen. Schau mal, was ich gemalt habe, sagt sie mit strahlendem Gesicht. Annas Bild ist ein buntes Durcheinander von Farben und Formen. Kannst du uns nochmal zeigen? Ja, genau. Neugierig fragt die Mutter nach, ja, was hast du denn gemalt, Anna? Anna holt tief Luft und sagt feierlich, das ist Gott. Aber leider hat er nicht ganz aufs Bild gepasst. Ich glaube, ein Stück weit ist es normal, dass wir eine gewisse Gottesvorstellung haben. Anders können wir uns ja Gott gar nicht vorstellen. Sie setzt sich, hatte ich schon gesagt, aus unserer Sozialisation, aus unserer Erfahrung, aus Bildern der Bibel, aus unseren Annahmen und manchmal auch aus unserem Wunschdenken irgendwie zusammen. Ganz viele Formen, ganz viele Linien, vielleicht manche Kleckse, manche größer, manche kleiner. Das ist Gott. Das ist, glaube ich, ein gefährlicher Satz, einen Kasten drum zu machen, es festzulegen. Aber leider hat er nicht ganz aufs Bild gepasst. Es ist eine notwendige, eine gute Erweiterung. Ja, offen zu sein für das, was noch kommt, was Gott mir noch schenken möchte, zu dem, was ich vielleicht schon erfahren habe. Nicht fertig zu sein mit meinem Glauben, nicht fertig zu sein mit Gott, sondern immer wieder neu, auch wenn wir in die Anbetung hineingehen, zu erwarten, dass Gott heute noch spricht und dass er mich meint und mich sieht und mir seine Liebe schenken möchte. Wenn wir das gleich tun wollen in der Anbetung, möchte ich genau dazu einladen, dass egal wo du stehst, egal wo du herkommst, welches Bild du bisher vielleicht von Gott hattest, ja, vielleicht den Mut hast, das eine oder andere Bild zu zerreißen und zu sagen, Gott, du passt doch noch nicht ganz drauf. Ich will gucken, was du mir noch zu schenken hast, was du mir heute geben möchtest. Amen.